Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist das Zusammenspiel von ambulanter und stationärer Versorgung bei komplexen orthopädischen Eingriffen und die Auswirkungen der Krankenhausreform darauf. Und dazu begrüße ich heute zwei illustre Vertreter ihrer jeweiligen Zunft. Zum einen den hochspezialisierten Orthopäden Professor Marc Tauber, niedergelassen in einer Privatpraxis in München und zugleich ärztlicher Direktor am Deutschen Schulterzentrum in der Athos-Klinik in München. Hallo, Herr Professor Tauber.
Hallo, Herr Gerloff, vielen Dank für die Einladung.
Wollen Sie vielleicht ein paar Worte über sich sagen, Professor Tauber, zur Eröffnung für unsere Hörer?
Ja, ich bin Orthopäde mit Schwerpunkt Schulterchirurgie. Ich mache seit circa 15 Jahren ausnahmslos Schulter- und Ellenbogeneingriffe und bin der Meinung, dass die Spezialisierung heutzutage nicht wegzudenken ist.
Und genauso herzlich begrüße ich in unserer Runde den Vorstandschef der Athos-Kliniken, Martin von Hummel. Hallo, Herr von Hummel.
Hallo, Gerloff, vielen Dank für die Einladung.
Und auch die Bitte an Sie, wollen Sie kurz etwas über Ihre Klinikgruppe und über sich selbst erzählen? Athos, das ist ja ein bisschen wie ein Hecht im Karpfenteich der Kliniken. Ich nenne mal das Unwort in Besitz von Investoren.
Ja, also zunächst einmal sind wir eine Klinikgruppe, die schon sehr, sehr lange existiert. Seit 36 Jahren haben wir uns auf Orthopädie spezialisiert, begonnen in Heidelberg, dort auch sehr bekannt und in der orthopädischen Szene recht bekannt. Ja, und mittlerweile sind wir tatsächlich ordentlich gewachsen, betreiben im Augenblick 13 spezialisierte Fachkliniken bundesweit und 24 ambulante Standorte. Das war nur möglich durch Wachstumskapital und in der Tat haben wir das von externen Kapitalgebern bekommen.
Da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zuhören. Kommen wir jetzt zuerst zu Ihnen, Professor Tauber. Sie sind ambulant tätig im Deutschen Schulterzentrum und zugleich ärztlicher Direktor in der Klinik. Sind Sie eigentlich komplett angestellt oder gibt es da noch einen freiberuflichen Anteil? Wie ist da die Konstruktion?
Also ich bin in der Athos-Klinik tatsächlich nicht angestellt. Ich habe dort einen Kooperationsvertrag und das kann man sich im Sinne des Modells der Belegarzttätigkeit vorstellen. Ich bekomme auch für meine Tätigkeit als ärztlicher Direktor keine Vergütung und meine Haupttätigkeit ist meine Praxisarbeit als niedergelassener Schulterspezialist.
Und wenn Sie ambulant und stationär tätig sind, sind Sie auch bei Hybrid-DRG schon aktiv oder gibt es noch keine Operationen an Schulter und Ellenbogen, die geeignet wären?
Also tatsächlich momentan haben wir dieses Thema an der Schulter und am Ellenbogen noch nicht in der Praxis, aber man hört, es wird kommen und wir warten auf den Tag, wo wir uns damit dann auch auseinandersetzen müssen. Aber aktuell machen wir das nicht, nein.
Und warum haben Sie sich für die privatärztliche Tätigkeit ambulant entschieden? Ist das ein Ausdruck der beginnenden Zweiklassenmedizin? Hochspezialisierte Versorgung von Schulter und Ellenbogen nur für Privatpatienten oder hat das andere Hintergründe?
Das hat tatsächlich andere Hintergründe. Ich bin ein Arzt, der seine Dienste, sage ich mal, allen Patienten gerne zukommen lassen möchte. Und das habe ich 8 Jahre lang auch gemacht. Also von 2010 bis 2018 hatte ich zusammen mit Kollegen im Rahmen eines Jobsharing-Modells auch eine Kassenzulassung. Und wir waren immer darauf aus, auch eine eigene Kassenzulassung bei uns in der Klinik bzw. im Deutschen Schulterzentrum anzukaufen, was sich aber in der praktischen Umsetzung extrem schwierig gestaltet hat. Und dann irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, nein, der bürokratische Aufwand auch mit der KV ist so groß, das machen wir nicht mehr. Und dann haben wir uns entschieden, diese Jobsharing-Partnerschaft aufzukündigen, seither rein privatärztlich tätig. Aber was wir sehr erfolgreich machen, ist, wir bieten auch GKV-Patienten auf Selbstzahlerbasis an, zu uns zu kommen. Also diese Möglichkeit besteht. Wir verrechnen da einen, finde ich, sehr überschaubaren Betrag für eine Erstkonsultation. Und sollte dann eine operative Versorgung notwendig werden, haben wir auch im Rahmen unserer Athos-Gruppe hier in München die Möglichkeit, über eine Planbettenklinik diese Patienten über die GKV abzurechnen.
Also eine gewisse Hürde für gesetzlich Versicherte gibt's schon. Also brauchen Sie auch zuweisende Ärzte. Wer sind da Ihre Hauptzuweiser und wie ist da die Zusammenarbeit?
Also Hauptzuweiser sind sicherlich zum einen niedergelassene Orthopäden, die um unsere Qualität Bescheid wissen, auch Hausärzte. aber die allermeisten Patienten, die zu uns kommen, kommen auf Empfehlung. Also gar nicht so sehr auf Zuweisung, sondern circa 80%, wir führen da regelmäßig Statistik, kommen auf Empfehlung aus dem bekannten Freundeskreis oder teilweise auch über das Internet. Aber in erster Linie ist es persönliche Empfehlung.
Sie haben Ihre Branche vor kurzem in einer großen Tageszeitung geoutet, als Sie anprangerten, es würde viel zu häufig operiert, wenn auch konservative Leistungen noch helfen könnten. Ein Operateur, der schimpft, dass zu viel operiert werde. Wie das?
Weil es tatsächlich so ist. Als hochspezialisiertes Zentrum habe ich viele, viele Patienten, die zur Zweitmeinung kommen. Und anhand dieser Patienten erlebe ich tagtäglich, dass viele Fehlindikationen gestellt werden. Und das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Aufgrund verschiedener Fehlanreize ist der ein oder andere dazu fehl angeleitet zu operieren. Und das muss nicht immer so sein. Vieles kann man heutzutage, sehr vieles, erfolgreich konservativ behandeln.
Haben Sie da Zahlen?
Genaue Zahlen habe ich da nicht im Kopf, aber ich weiß es zum Beispiel an der Fraktur, also an der Oberarmkopffraktur, da werden sicherlich zu viele Patienten operiert, obwohl 80% etwa konservativ behandelt werden könnten. Und es werden wahrscheinlich so, ich sage mal, 2/3 operiert, in Deutschland zumindest.
Impingement-OP ist ja auch sowas, was recht umstritten ist in vielen Fällen, zumindest in der Indikationsstellung vielleicht ein bisschen zu großzügig. Ich habe da über Studien gehört im Gespräch, auch im Vorgespräch mit Ihnen eben, das wären 93% der Patienten, die da falsch operiert werden. Ist das medizinisch tatsächlich so haltbar?
Ich glaube, diese eine Studie, die dieses Ergebnis hervorgebracht hat, ist nicht ganz methodisch ausgetüftelt gewesen. Da sind sicherlich Schwachstellen auch zu interpretieren. Das Impingement ist, wie gesagt, ein Krankheitsbild, das auch so andere Krankheitsbilder mit einschließt. Und ich glaube, dass da aufgrund von verschiedenen Fehldiagnosen tatsächlich dann auch diese hohe Zahl zustande kam. Wenn man das ein bisschen, glaube ich, aufdröseln würde und runterbrechen würde auf die einzelnen Subindikationen, dann wäre die Zahl bei Weitem nicht so hoch. Aber definitiv, es werden viele Patienten mit vermeintlichem Impingement fälschlicherweise, glaube ich, operiert in Deutschland.
Und die Konsequenz, Schaden nicht indizierte OP den Patienten?
Ich würde nicht von einem Schaden sprechen, sondern eher von einem fehlenden Benefit. Weil wenn der Patient danach gleich viel Beschwerden hat wie vorher, dann habe ich ihm nicht geschadet durch die Operation. Gut, ich habe ihm eine gewisse Körperverletzung zugefügt, er hat einen Ausfall, aber wenn er am Ende des Tages dieselben Beschwerden hat wie vorher, dann habe ich ihm, würde ich sagen, gesundheitlich, medizinisch gesehen nicht geschadet. Aber dann war die OP umsonst und um das geht es ja. Ich möchte operieren oder ich muss operieren, weil ich es verbessern möchte.
Würden Sie dann sagen, dass viele Orthopäden bewusst Dinge tun oder Chirurgen, chirurgisch tätige Orthopäden bewusst Dinge tun, die ihren Patienten zumindest nichts nützen, oder ist das vielleicht auch manchmal eine medizinische Fehleinschätzung? Wie würden Sie das interpretieren?
Also ich möchte keinem Kollegen unterstellen, dass er bewusst eine OP macht, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, beziehungsweise dem Patienten nichts bringt. Aber ich glaube, an einem gewissen Punkt der medizinischen Behandlung, wenn konservative Möglichkeiten ausgereizt sind, bietet man vielleicht oft dem Patienten etwas an, wovon man auch nicht wirklich überzeugt ist. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass eine wirkliche Verbesserung ausbleibt und der Patient umsonst operiert wird.
Man kann also sagen, ökonomisch müssen schon auch Fehlanreize am Werk sein. Was sagen Sie dazu, Herr von Hummel?
Naja, die Diskussion ist ja breit geführt und hat sicherlich auch einen wahren Kern. Wir haben in Deutschland die niedrigste Vergütung von Krankenhausfällen europaweit. Wir haben breit ausgelegte Krankenhausinfrastruktur mit sehr, sehr vielen Betten, vielleicht auch zu vielen Betten. Das führt dazu, dass insgesamt sehr, sehr, sehr viel stationär operiert werden muss, um diese Infrastrukturen wirtschaftlich betreiben zu können. Das ist insgesamt kein sinnvolles System und die Diskussion wird ja auch gerade im Rahmen der Krankenhausreform geführt.
Was wären denn die wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn nur noch korrekt indiziert operiert würde? Defizitär sind ja auch jetzt schon viele Krankenhäuser.
Wenn das Vergütungssystem weitergeführt würde, so wie es heute ist, sprich es gibt letztendlich keine angepasste Vergütung für gute oder schlechte Qualität, dann würde es einfach dazu führen, dass die Krankenhäuser sehr, sehr viel weniger Einnahmen hätten und damit die wirtschaftliche Situation aller Krankenhäuser noch stärker verschlechtert wird.
Ist denn die Krankenhausreform, je nachdem, wie viel von ihr übrig bleibt nach den Änderungen, die da von der neuen Gesundheitsministerin ja angestrebt werden, in erster Linie da von der CDU, ist denn die Krankenhausreform eine Maßnahme, die dazu beitragen könnte, die Situation zu verbessern?
Grundsätzlich ist die Idee, dass man stationäre Krankenhausleistungen dort erbringt, wo sie am qualitativ besten erbracht werden können, richtig. Und gerade Athos steht ja für Spezialisierung, für maximale Spezialisierung und damit auch für hohe Fallzahlen in bestimmten Indikationen. Das wäre ein guter Gedanke. Leider sehe ich in der jetzigen Krankenhausreform eher den Fokus auf Strukturqualität, das heißt das Vorhalten von medizinischen Geräten oder auch nur der simplen Zahl von Fachärzten. Das allein führt nicht zu Qualität, sondern die Erbringung von hohen Fallzahlen durch spezialisierte Ärzte und Chirurgen, das ist das, was Qualität bringen würde. Das sehe ich leider in der Krankenhausreform derzeit nicht verwirklicht.
Damit sind wir im Grunde genommen bei einer noch etwas anderen Diskussion angekommen, nämlich der Diskussion über Qualität. Also vorher ging es um die fehlende Indikationsstellung oder die falsche Indikationsstellung. Also das heißt, die Krankenhausreform ist da dann auch in der Richtung intendiert zumindest, um dass die Patienten dorthin kommen, wo eben auch spezialisierte Einrichtungen sind. Ist denn das, dafür gibt es ja die Leistungsgruppen, ist denn die Zuteilung von Leistungsgruppen so, dass dieses Ziel auch tatsächlich erreicht wird?
Also die Idee grundsätzlich, Leistungsgruppen einzuführen, finde ich sehr, sehr gut. Und auch der zugrunde liegende Gedanke, Leistungen an weniger Krankenhausstandorten zu konzentrieren, ist richtig. Im Augenblick werden die Leistungsgruppen rein durch Strukturmerkmale definiert und führen zu extrem abstrusen Themen. Wir müssten zum Beispiel als orthopädische Fachklinik eine technische Endoskopie vorhalten, um unsere Leistungsgruppen zu erhalten. Das ist lächerlich. Und da merkt man, dass an vielen Stellen das Gremium, das die Leistungsgruppen definiert hat oder die Qualitätsstrukturmerkmale definiert hat, stark universitär geprägt war, also maximale Vorhaltung von technischen und personellen Ressourcen fordert, die medizinisch überhaupt nicht angebracht ist. Deswegen mein Fazit, grundsätzlich die Idee, Fokussierung auf Leistungsgruppen und auf hohen Fallzahlen richtig, Orientierung rein an Strukturmerkmalen falsch.
Also Sie müssten sich als orthopädische Klinik generell Ihren Allgemeinchirurgen dann auch noch halten?
Ich muss sogar 3 Allgemeinchirurgen vorhalten, plus eben diverse andere sinnlose technische Maßnahmen, obwohl ich eine extrem spezialisierte, hochqualitative orthopädische Fachklinik bin. Das ist natürlich totaler Unsinn.
Vorhaltepauschalen sind ja auch dazu gedacht, so ein wenig den Druck, die hohen Fallzahlen zu bewältigen in einer Klinik oder zu schaffen in einer Klinik. Ist denn da die richtige Mischung aus Leistungsanreiz und Finanzierung der Strukturen gefunden?
Leider überhaupt nicht. Und der Begriff ist extrem irreführend und ich ärgere mich jeden Tag darüber. Denn die Vorhaltepauschale ist natürlich nicht das, was der Begriff eigentlich mit sich bringt. Es werden eben nicht Kosten, die ein Krankenhaus pauschal hat, abgegolten, sondern im derzeitigen Entwurf ist die Vorhaltepauschale ein reines Instrument zur Budgetbegrenzung. Ein Krankenhaus, das heute Defizit macht, wird auch in der Vorhaltepauschalfinanzierung Defizite machen. Die wirtschaftliche Situation vieler Krankenhäuser wird eher noch schlechter werden.
Immerhin heißt es ja, Spezialkliniken sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. Das wird ja überall beteuert. Und jetzt in NRW wird es ja auch so ein wenig schon exekutiert, wenn man so will. Ist das denn tatsächlich das, was Sie erleben?
Bisher erlebe ich das nicht. Ich erlebe maximale Verwirrung. Und wenn Sie auf den Kongressen der Krankenhausmanager umherlaufen, erleben Sie eine riesige Verwirrung und Depression. Das, was in NRW gerade passiert, ist ja, dass Krankenhäuser auch sehr, sehr stark über Planfallzahlen gesteuert werden. Also letztendlich das Land definiert, wie viele Fallzahlen ein Krankenhaus in bestimmten Leistungsgruppen noch machen darf. Für mich ist das offen gesagt maximale Planwirtschaft und widerspricht allem, was ich als Krankenhausmanager in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Und es wird zu allem führen, aber bestimmt nicht zu weniger Kosten im Krankenhauswesen und erst recht nicht zu einer besseren Qualität.
Wie schaffen wir es denn, die richtigen Anreize zu setzen für höhere Qualität? Es wird immer wieder von Pay for Performance gesprochen. Kann man das in der orthopädischen Chirurgie irgendwo festmachen, dass man das auch durchsetzen könnte?
Ich glaube schon. Gerade die Orthopädie ist ein Fach, wo man Qualität auch bemessen und beziffern kann. Und wir müssen da sicherlich umdenken. Bisher wird das nicht gelebt, aber wenn man so ein bisschen wissenschaftlichen Zugang hat zur Medizin und sich auch mit solchen Evaluierungskriterien auseinandersetzt, dann kann man Qualität einer medizinischen Versorgung heute beziffern. Das machen wir in der Wissenschaft tagtäglich. Und wenn wir das in der Praxis dann auch umsetzen, dann glaube ich, kann man Qualitätskriterien etablieren und vielleicht der nächste Schritt muss dann sein, ja, P per Performance, also diese Qualität, die ich dann abliefere, anhand objektiver, fassbarer Kriterien dann auch entsprechend zu vergüten.
Und das hängt dann auch zusammen mit den Fallzahlen, die man auf jeden Fall erbringen muss. Ist das so?
Fallzahlen per se sorgen für höhere Qualität, da bin ich völlig überzeugt von. Das Thema Pay-for-Performance ist extrem kompliziert. Es gab ein paar Ansätze in der Vergangenheit, die nicht gut funktioniert haben. Mir gefällt bisher ehrlicherweise nur ein einziger Ansatz. Ich hatte ihn im Vorgespräch erwähnt. Die AOK in Hessen misst nach operativen Eingriffen die Folgekosten aller ihrer Patienten durch Physiotherapie, durch Ausfallzeiten, durch Revisionen, durch Wiederaufnahmen und vergibt dann Siegel in Form von sogenannten Bäumchen, Qualitätsbäumchen. Das finde ich eine eigentlich ganz smarte und objektive Messung der grundsätzlichen Qualität eines Krankenhauses. Und es gibt auch nicht viele Kliniken, die da die höchste Auszeichnung bekommen. Athos mit seinen Fachkliniken bekommt hier in Kategorien Knie und Hüfte von der AOK Hessen die höchste Auszeichnung.
Das war jetzt der Werbeblock. Die Krankenhausreform, die bringt ja so einiges auch mit sich an Komplikationen in der Weiterbildung. Wie ein solcher Weiterbildungsgang oder so ein Curriculum am Ende bestritten werden kann, das ist ja in immer spezialisierteren Kliniken nicht leicht. Auch bei einer Ambulantisierung wird es nicht leichter, weil dann nicht in einer Klinik alles gemacht werden kann. Aber also wenn wir immer mehr Spezialisierung bekommen in den operativen Fächern, wie kann es dann am Ende gelingen, für alle diese Spezialitäten oder Spezialfächer genügend Stellen in Deutschland zu schaffen oder genügend Nachwuchs heranzuziehen, um diese Qualität, die dann vielleicht zusätzlich auch zu bekommen wäre, auch zu erzielen?
Das ist eine gute Frage, Herr Gerloff. Und ich glaube, da muss die Gesundheitspolitik auch dran arbeiten. An Universitätskliniken teilweise werden heutzutage keine simplen Kniearthroskopien mehr gemacht. Die sind alle ausgelagert in den ambulanten Sektor. Das heißt, wenn Sie an einer Uniklinik als junger Assistenzarzt arbeiten, machen Sie in Ihrer Ausbildung innerhalb von 6 Jahren keine Kniearthroskopie. Und das kann nicht sein. Also müssen da sicherlich auch Umdenkprozesse stattfinden, im Sinne von Rotationsprinzipien zum Beispiel, dass junge Assistenzärzte dann auch mal in ambulante Zentren rotieren, wo sie solche Dinge dann auch im Rahmen ihrer Ausbildung lernen. Dann haben sie auch die Möglichkeit, spezialisierte Leute zu sehen, mit denen zu arbeiten und kriegen dann auch vielleicht ein bisschen Anreize, was sie mal später dann machen möchten. Aber ich glaube, dass nicht mehr alles heutzutage an großen Ausbildungskliniken angeboten werden kann. Da muss man umdenken.
Das sind dann die Weiterbildungsverbünde. Ist das auch eine Frage der Curricula? Das wäre ja dann eine Aufgabe für die Landesärztekammern oder eigentlich dann für die Bundesärztekammer, dass man sagt, wir entschlacken das Curriculum für die einzelnen Fächer und hinterher kann man sich dann weiter spezialisieren und dadurch durch vielleicht Tätigkeitsschwerpunkte dann die nötige Qualifikation nachweisen?
Ja, definitiv. Das ist in den angloamerikanischen Ländern bereits Usus. Man macht eine fachärztliche Grundausbildung und geht danach nochmal in die Subspezialisierung, Spine, Upper Extremity, was auch immer. Und ich denke schon, dass auch hier in Deutschland vielleicht das der Weg der Zukunft sein kann.
Sie haben noch die breite Ausbildung genossen.
Ich bin Gott sei Dank breit ausgebildet. Ich denke mir immer wieder, Gott sei Dank hatte ich damals dieses Glück, weil eine fundierte allgemeine Ausbildung, glaube ich, ist als Chirurg viel wert. Aber irgendwann, dann muss man halt den Schritt, glaube ich, in die Spezialisierung machen. Und heutzutage geschieht dieser Schritt immer früher.
Herr Professor Tauber, Herr von Hummel, vielen Dank für den Einblick in die Welt der Kliniken. Wir könnten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weitersprechen über die Krankenhausreform, über die Budgetierungen oder die DRGs, ob die jetzt kostendeckend sind oder nicht und wie das im europäischen Vergleich ist. Aber für heute mag es das gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke, auch Ihnen. Alles Gute, Herr Gerloff.
Danke, es bleibt spannend.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.